haben, dass es möglich wäre. Und ich finde das echt super, dass wir hier immer unsere, wie heißen die Teile jetzt, also ein Zeugnisteil darf man nicht mehr sagen. Genau. Aber jedenfalls, dass wir diese Zeugnisse, jetzt sage ich es doch noch, Mist. Also, dass wir diese Teile immer wieder abbrechen müssen. Also, Alex hat jetzt noch nicht mal mehr was von unserem Heilungsseminar letztes Wochenende in Münster erzählt. Da könnt ihr euch dann drauf freuen, dass das vielleicht nächstes Mal kommt, wenn da weniger andere interessante Geschichten sind. Ja, wenn nicht, irgendwie, dann müssen wir vielleicht doch irgendwann uralte Kamellen erzählen, die schon 2 Monate her sind. Nicht, weil wir zwischendurch nichts mehr mit Gott erlebt hätten, sondern weil wir die To-Do-Liste der Sachen abarbeiten müssen, die wir erlebt haben und immer andere Leute vor uns da waren. So wie bei dem Kranken da am Teich Bethesda. Immer wenn man gerade irgendwie fast irgendwie an der Bühne ist, dann ist schon ein anderer vor einem da. Und wenn man sich dann durchgearbeitet hat, dann sagt der Moderator schon, nein, stopp, ab jetzt hier nicht mehr. Ich möchte gerne mit einem kleinen Gedanken infizieren. Ich hätte fast impfen gesagt, aber infizieren ist, glaube ich, besser. Über den ich nicht groß predigen möchte, sondern ich möchte über was anderes predigen. Aber ich empfinde einfach, dass das wichtig ist. Und ich habe ja vor 2 Wochen hier schon eine andere Predigt gehalten, als ich ursprünglich vorgehabt hatte. Da ging es dann um Gesetzlichkeit und was man dagegen tun kann. Und eigentlich wollte ich über Gebet predigen. Heute werde ich über Gebet predigen. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen und ich werde davon nicht abweichen. Aber da ist wieder so ein Gedanke irgendwie ganz frisch auf meinem Herzen. Ich glaube, dass irgendwann in den letzten paar hundert oder paar tausend Jahren Kirchengeschichte ist was ganz Komisches passiert. Und Sünde ist für den Gläubigen etwas geworden, was ihn von Gott trennt und was ihn aus der Gegenwart Gottes raushält und nicht mehr, so wie es eigentlich vom Neuen Testament her sein sollte, etwas, was uns dazu motiviert, Jesus zu suchen. Es gibt eine sehr schöne Bibelstelle, Galater 3, Vers 24. Und da heißt es, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also dieses ganze Gesetz des Alten Testamentes, das war nicht wirklich dazu da, erfüllt zu werden. Man konnte das nicht erfüllen. Da ist die Bibel eigentlich sehr deutlich, das ist unmöglich. Es konnte keinen Menschen gerecht machen. Aber es konnte dem Menschen sehr wohl zeigen, wie erlösungsbedürftig er ist. Und so spricht dann Hebräer darüber, ne, dass die ganzen Heiligen des Alten Testamentes sich darauf gefreut haben, dass Jesus irgendwann mal kommt, aber dass sie das nicht erreicht haben, sondern dass sie diese Hoffnung wie aus der Ferne gegrüßt haben. Finde ich mal so ein schönes Bild dafür, ne, diese ganzen Leute, Mose und Elia, die dann alle da stehen und Jesus am Horizont sehen und schon mal winken in der Hoffnung, dass er sie vielleicht sieht. Aber sie erreichen das nicht. Und dieses Gesetz war nicht, es war nicht möglich, das zu halten und es war nicht möglich, wieder durch gerecht zu werden, aber es hat eine Sehnsucht in den Menschen geschaffen, dass irgendwann der Erlöser kommen wird. Und dann kam der Erlöser, hat das Gesetz weggemacht und der Zuchtmeister ist weggetan worden. Der Zuchtmeister ist im Griechischen der Pädagoge, aber das ist nicht ganz der Lehrer, wie man es sich vorstellt, sondern es war der Sklave, der morgens die Kinder aus dem Bett geholt hat und die gewaschen hat und Zähne geputzt und alles mit denen gemacht hat, was man so machen muss. Und der hat die dann zur Schule gebracht. Also ist das Gesetz mit dem ganzen schlechten Gewissen, das es auslöst und diesem ganzen Gefühl, ich bin nicht gut genug und ich pack das nicht, ist eigentlich nur dazu da gewesen, uns morgens aus dem Bett zu holen, uns wach zu machen und uns zu Jesus zu bringen, wo dann die Rechtfertigung ganz aus Glauben kommt. Und so kann Sünde eigentlich nicht das sein, was uns aus der Gegenwart Gottes fernhält, denn die Gegenwart Gottes ist das Einzige, was uns von Sünde wieder reinigen kann und was uns fit kriegen kann, sondern Sünde muss eigentlich irgendwie das sein, was in uns den Impuls weckt, näher zu Jesus zu kommen, um das loszuwerden. Und Sünde ist was Fieses. Ich will das nicht schönreden oder sowas. Ich habe mir vorgenommen, der heiligste Mensch auf Erden zu werden. Ich habe das noch nicht geschafft, aber immerhin bin ich schon der demütigste Mensch auf Erden. Und also nicht irgendwie, ich will nicht irgendwas Liberales irgendwie über Sünde sagen, aber Sünde darf nicht die Kraft haben, uns aus der Gegenwart Gottes rauszuhalten, sondern jeder Bereich in unserem Leben, wo noch Sünde ist oder wo Gebundenheit ist, ist ein Bereich, der für den Erlöser interessant ist. Und der bei uns genau dieses Gefühl auslösen sollte, ich habe dann noch etwas, was erlöst werden muss. Und Jesus ist nicht sauer darauf, sondern er möchte mich davon erlösen. Er möchte mich freimachen. Das ist sein Job. Dafür ist er gekommen. Die Bibel sagt, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Feindes zu zerstören. Das ist eine seiner Lieblingsaufgaben, alles irgendwie kaputt zu machen, was der Teufel in unserem Leben macht. Und deswegen ist es fast schon, also auf eine ganz seltsame Weise, ist es ein Grund, sich zu freuen, etwas im Leben zu haben, wo es noch nicht so richtig glatt läuft. Denn das ist der Bereich, der den Erlöser anzieht. Und genauso wie die Motten zum Licht gezogen werden, gibt es etwas, was den Erlöser der Welt anzieht, nämlich Erlösungsbedürftigkeit. Und deswegen jedes Mal eigentlich, wenn ich in meinem Leben was sehe, was überhaupt nicht glatt läuft, und dann lasse ich mich davon nicht fertig machen und sage nicht, ach Mann, ich bin so scheiße und keiner mag mich und Gott am allerwenigsten, sondern ich sage wie Halleluja, ich kenne einen Erlöser, ich kenne jemanden, der mich davon frei machen will und wird, und ich weiß, wen der Sohn frei macht, Johannes 8, der ist wahrlich frei, der wird auch nie wieder da drunter kommen, und ich weiß, wie das Jesus angezogen ist von dieser Schwäche, weil er sie in eine Stärke umwandeln will. Und ich freue mich dann jedes Mal irgendwie, weil ich weiß, da ist Entwicklungspotenzial. Ich werde es schaffen, darüber wegzukommen. Jesus wird sich als mein Erretter erweisen. Er wird sich treu zeigen. Und ich werde gerade in diesem Bereich wachsen. Und ich werde über das, die Möglichkeiten hinauskommen, die ich mir gerade im Moment vielleicht vorstellen kann. Das ist gut. Irgendwie so ein Gedanke ist also entweder, je nachdem wie du es hörst, entweder das ist die absolute Häresie und du denkst, Ketzer, Ketzer, lass dir nicht mehr predigen. Oder aber es ist eine tiefe geistliche Wahrheit, die richtig was mit deinem Leben machen kann. Über den Unterschied habe ich vor 2 Wochen schon gepredigt, werde ich jetzt nicht nochmal machen, aber ich hoffe irgendwie, dass ihr die Wahrheit sehen könnt und dass es euch segnet und weiterbringt und nicht irgendwie, dass ihr dann immer auf stur schaltet oder denkt, meine Güte, was der da sagt, ist ganz komisches Zeug, sondern dass es euch wirklich segnet und weiterbringt. Weil ich weiß, dass es noch Tiefen der Gottheit, die keiner von uns erkannt hat und wo keiner von uns reingekommen ist, aber wo wir reinkommen können. Und wenn wir reingekommen sind, dann wird es wunderbar sein. Halleluja, Jesus Christus, Shakarabatirias. Ja Gott, ich danke dir für dein Wort und überflüssigerweise bitte ich dich darum, es zu segnen, auch wenn du es schon tun wirst. Ja, ich möchte gerne über Gebet predigen und möchte zu Anfang einen Psalm vorlesen, den ich relativ wahllos ausgesucht habe. Und zwar extra einen kurzen, damit ihr keine Psalmonellen kriegt. Psalm 3. Ich habe das Freitag schon unter moderater Folter zugegeben, dass erst der Witz da war und dann die Idee, den Psalm vorzulesen. Aber irgendwie kam mir Psalmonellen in den Kopf und dann dachte ich, wie kann ich das in diese Predigt einbauen, die überhaupt nichts damit zu tun hat? Und dann kam mir so dieser Gedanke, ich könnte einen Psalm vorlesen. Ja, ich glaube, Lothar wäre stolz auf mich. Psalm 3. Ein Psalm Davids, also Davids. Das klingt wie Adventskranz. Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Abschalom floh. Ja, hier steht Shalom, irgendwie bei anderen steht Absalom. Könnt das nachlesen, das ist irgendwo weiter vorne im Alten Testament. Also David war König, sein Sohn Absalom wäre es gerne gewesen. Es war ein gewisser Interessenkonflikt. Absalom hat eine Weile versucht, unter der Herrschaft seines Vaters zu leben, hat aber nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann hat er gesagt, den bringe ich um und werde selber König. David ist da vor ihm weggelaufen, war ein bisschen schneller als Absalom. Absalom ist am Ende gestorben. David hat den Thron gehabt und hat einen Psalm darüber geschrieben. Kurzform. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. So viele stehen gegen mich auf. Viele gibt es, die von mir sagen, er findet keine Hilfe bei Gott. Selah, Pause. In den Pausen muss man über das nachdenken, was gesagt worden ist. Und nicht sich unwohl fühlen und fragen, wann es weitergeht. Du aber, Herr, bist ein Schild für mich. Du bist meine Ehre und richtest mich auf. Ich habe laut zum Herrn gerufen, da erhörte er mich von seinem heiligen Berg, Selah. Ich lege mich nieder und schlafe. Ich wache wieder auf, denn der Herr beschützt mich. Viele Tausende von Kriegern fürchte ich nicht, wenn sie mich rings belagern. Herr, erhebe dich, mein Gott, bring mir Hilfe. Denn allen meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, hast den Frevlern die Zähne zerbrochen. Aua. Beim Herrn findet man Hilfe, auf dein Volk komme dein Segen. Selah. Ja, Alex und ich, wir haben zusammen gebetet. Irgendwann neulich morgens. Machen wir mittlerweile jeden Morgen schon seit 2 Monaten. Früher haben wir mal versucht, abends zusammen zu beten. Das hat irgendwie nicht geklappt, ließ sich organisationstechnisch nicht richtig auf die Reihe kriegen. Jetzt machen wir es immer morgen und es ist ein großer Segen, morgens so eine Viertelstunde zusammen zu sein und für den Tag zu beten und ja, einfach irgendwie Gottes Angesicht zu suchen. Also es ist richtig gut. Kann ich echt nur empfehlen. Ich weiß, dass das für viele Ehepaare ein Problem ist, dass es nicht leicht ist, zusammen zu beten. Habe ich mir früher auch anders vorgestellt. Als wir geheiratet haben, dachte ich, das wäre so eine der einfachsten Übungen überhaupt. Und dann habe ich gemerkt, so, nee, das ist, komischerweise ist es richtig schwer. Aber es ist ein Segen, wenn man es kann. Und deswegen lohnt es sich dafür, weiter zu beten und zu hoffen und zu glauben und zu kämpfen, weil es eine gute Sache ist. Also wenn das noch nicht da ist, dann lasst euch davon nicht irre machen, werdet nicht zu traurig darüber, sondern betet einfach weiter dafür, dass es mal klappt, probiert es hin und wieder mal aus, schaut mal, ob ihr vielleicht die Zeit ändern könnt. Aber wenn man einmal das entdeckt hat, wie was das für eine Quelle von geistlicher Kraft auch ist, zusammen zu beten, dann ist das richtig gut und es lohnt sich dafür, ein bisschen was investiert zu haben. Ja, jedenfalls haben wir zusammen gebetet und haben für die Gemeinde gebetet und haben einzelne Leute gesegnet. Und irgendwann betete Alex dafür, dass doch Leute Spaß am Beten kriegen, die zu viel zu tun zu haben zum Beten und für die Gebet noch so eine extra Last ist, die dann auf sie draufgelegt wird oder die es jedenfalls empfinden, dass es so wäre. Und ich habe natürlich aus vollem Hals Amen dazu gesagt, weil ich mir das auch wünsche, wie das Gebet in die Gemeinde reinkommt und habe dann nachher noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Habe ich im Eheseminar gelernt, dass man auf das hören sollte, was seine Frau einem sagt und dass man drüber nachdenken sollte. Dann auch nicht. Ja. Ja, ich habe was gut zu machen. Und ich habe jedenfalls drüber nachgedacht und dachte, Mann, das ist doch scheiße. Ich finde es eigentlich eine Katastrophe, dass es offenbar Leute gibt, die zu viel zu tun haben, um Gott zu suchen. Und das müssen ja nicht nur die sein, die jetzt übermäßig viel arbeiten. Irgendwie manchmal sind das ja auch Leute, die überhaupt nicht arbeiten, aber trotzdem voll im Stress sind. Und das ist ja auch mehr irgendwie eine Sache von Kopf oft als eine Sache von Lebensumständen. Aber dass es wirklich Christen gibt, die sich bekehrt haben, die ihren Platz im Himmel gesichert haben, wo Jesus jetzt schon irgendwie seit 2000 Jahren unterwegs ist, um ihre Wohnung vorzubereiten. Und die trotzdem Gebet und geistliches Leben auf dieser Welt als eine Last empfinden und nicht das Gefühl haben, dass es etwas Gutes ist, was ihnen was bringt, sondern dass es eher was ist, was sie fertig macht und wo noch so zusätzlich ein Päckchen auf ihren Tag draufgelegt wird, was sie noch mehr runterdrückt. Und ich weiß, dass es solche Leute gibt, also ich verdränge das manchmal so ein bisschen und denke mir, das kann eigentlich nicht sein, aber ich komme ja ein bisschen rum und rede immer mit vielen Leuten und ich habe viele Christen, die mir das genauso widerspiegeln und sagen, Mensch, geistliches Leben, das ist nicht cool und es ist anstrengend für mich und ich schaffe das nicht, ich kriege es nicht richtig hin und es ist eher irgendwie, dass es mich noch mehr belastet, als dass es irgendwie eine Kraftquelle für mein Leben ist und ich finde es eigentlich richtig schlimm. Es gibt da so diesen Spruch, der ist ein bisschen fies, aber der scheint leider manchmal richtig zu sein. Und da geht es so, dass wenn du Christ bist, dann hilft Gott dir, Probleme zu lösen, die du ohne ihn gar nicht hättest. Und das scheint ja wirklich manchmal so zu sein. Ne? Leute kommen zu Jesus und danach wird eigentlich nur noch darunter gelitten, dass man nicht so heilig ist, wie man es gerne wäre, dass man nicht so viel betet, wie man es gerne täte, dass man nicht mit so vielen Ungläubigen redet, wie man es gerne würde, dass man nicht so viel erlebt, wie man es gerne hätte. Und es ist immer irgendwie so eine komische Mentalität da, dass man nicht genug hat, nicht genug macht, nicht genug so lebt, wie man sich das vorstellt. Und das ist immer irgendwo so dieses, wie der Esel, der hinter dieser Mohrrübe herläuft. Ne? Also der Kutscher sitzt auf seinem Kutschbock und hat so eine Angel und da hängt so eine Mohrrübe vorne und die ist genau irgendwie immer so ein kleines Stückchen vor dem Esel. Und der Esel ist ein dummes Viech und versucht immer irgendwie die Mohrrübe zu erreichen und läuft den ganzen Tag und kriegt das irgendwie nicht mit in seinem kleinen Hirn, dass er niemals drankommt. Und genauso scheint es mir zu sein, dass viele Christen leben. So, ne? Wir versuchen immer, das zu kriegen, was wir jetzt noch nicht haben oder so zu leben, wie wir es jetzt noch nicht tun und kommen gar nicht wieder hin, das Leben, wie es jetzt ist oder was wir jetzt haben, zu genießen, sondern ständig fehlt irgendetwas. Und entweder meinen wir, dass wir in unseren eigenen Augen nicht gut genug sind oder in Gottes Augen nicht gut genug sind. Ich hoffe, dass wir gerade dieses Problem aus dieser Gemeinde endlich mal richtig rauskriegen. Oder wir vergleichen uns mit anderen und denken, dass wir da dann schlecht abschneiden, wenn wir uns das Leben von denen angucken. Und immer fehlt irgendetwas und immer hat man so ein komisches, fieses Mangelbewusstsein. Als ich Christ geworden bin, da habe ich eine ganze Menge Probleme mitgebracht. Also mir ging es wirklich nicht gut. Es war die schlechteste Phase in meinem Leben, möchte ich sagen. Ich hatte überhaupt keine Zukunftsperspektive mehr und wäre am liebsten gestorben und war irgendwie total depressiv und habe Drogen genommen und dieser ganze Kram, über den ich nicht mehr gerne rede und wo ich auch nicht mehr gerne dran denke. Aber jedenfalls war das echt eine blöde Zeit. Und ich wusste, ich brauche echt Hilfe. Wenn ich hier nochmal rauskommen will, dann brauche ich jemanden, der mir hilft. Und so habe ich Jesus kennengelernt und er hat wirklich etwas verändert. Es war nicht irgendwie, dass alles dann gleich geblieben ist und dass noch etwas Schwieriges dazugekommen ist, sondern Jesus hat was in meinem Leben gemacht. Er hat mich frei gemacht, er hat mich glücklich gemacht. Also ich bin echt ein glücklicher Mensch heute, muss ich wirklich mal sagen. Ich hoffe, das ist okay, dass man das so sagt. Also ich bin glücklich, ich bin gut versorgt, ich habe eine gute Frau, ich habe eine schöne Wohnung. Also ich bin total zufrieden mit dem Leben. Trotzdem weiß ich, dass es noch mehr gibt. Ich sehne mich nach mehr von Gott, aber ich bin total glücklich über das, was ich habe. Und kann echt mit dem Brustton der Überzeugung sagen, dass Gott mir Lebensqualität geschenkt hat. Und Gebet war dann für mich nie etwas, wo noch was draufgepackt worden ist, sondern immer dieses, hey, wenn ich Kraft brauche, weiß ich, wo ich sie kriege. Dann gehe ich zu meinem himmlischen Papa, dann verbringe ich Zeit mit dem und ich merke, dass von Gott etwas kommt. Und genauso mit Bibellesen. Am Anfang hat das total gehakt, das war nicht immer einfach für mich, aber ich wusste immer, dass da in dem Buch die Antworten für Probleme stehen, die ich habe, und ich wollte diese Antworten super gerne haben. Und es war nicht, dass ich das Gefühl hätte, dass Gott da mit dem erhobenen Zeigefinger hinter mir steht und sagt, lies mal meine Bibel, habe ich ja schließlich geschrieben, und auch wenn es langweilig ist, musst du durch. Sondern es war eher so, hey, ich will wissen, was da drin steht. Ich will wissen, was Jesus für mich getan hat. Ich will wissen, wie Gott drauf ist. Ich will meinen Gott kennenlernen. Und wenn er sich in der Bibel offenbart hat, dann gerne. Dann lese ich auch irgendwie diese 1500 Seiten oder wie viel das Buch hat, lese ich dann gerne durch und nochmal und nochmal und nochmal und studiere und meditiere, weil ich Gott kennenlernen will. Aber es war keine fiese religiöse Pflicht, wo ich mich zu hätte antreiben müssen. Und ich musste auch keine Bücher wieder drüber lesen. 5 Schritte zum Gebet, das Spaß macht. Oder 7 Schritte dazu, wie man die stille Zeit überlebt. Sondern das war ein Wunsch in mir. Ich wollte Gott kennenlernen. Ich habe Freitagmorgen war das, glaube ich, da war ich auf irgendwelchen Gothic-Seiten. Und ich war ja früher auch irgendwie so ein Schwarzgeher. Das hat sich ja total verändert. Aber da war halt auch die Einstellung noch schwarz. Und ich habe also immer total gerne so düster Zeug gehört, so Christian Death und sowas, so Bands, die wahrscheinlich keiner mehr kennt heute, wo alles irgendwie immer ganz fies und dunkel war. Und ich fand das immer super. Und habe jetzt irgendwie dann halt im Internet noch mal so ein paar neuere Gothic-Lieder gehört und gefunden und habe mir die angehört. Und waren 2 Gefühle in mir. Das eine war, so ein Teil von mir sagte, total super, da habe ich immer noch Bock drauf. Und der andere Teil von mir sagte, Gott sei Dank bin ich da raus. Und mir ist aufgefallen, dass mein alter Mensch, wie Paulus das sagen würde, oder mein Fleisch, wie er es auch manchmal sagt, das hat sich kein Stück verändert. Das ist in den 15 Jahren nicht besser geworden. Und ich habe so die Theorie, dass es sich auch nicht verändern wird, zumindest nicht vom zum Positiven. Und ich weiß, wenn ich heute Glauben verlieren würde, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich bald anfangen, wieder Horrorfilme zu gucken und dann würde ich wieder schlecht schlafen und dann würde ich wieder an der Sinnlosigkeit des Lebens, die ich dann neu entdecken würde, zerbrechen und dann müsste ich wieder irgendwo diese Dumpfheit in mir betäuben und das wird wahrscheinlich nicht mal ein Jahr dauern. Entweder dann wäre ich vermutlich wieder genau da, wo ich vor 15 Jahren aufgehört hätte. Aber ich bin total froh, dass ich es nicht muss, sondern dass ich auch ein neues Leben habe, in dem ich leben kann. Und dass Jesus mir ein Leben gegeben hat, das richtig gut ist. Aber ich weiß mir, dass ich die Entscheidung habe, ich kann in diesem Leben leben oder ich kann in diesem Leben leben. Es wäre für mich sicherlich erstmal irgendwie ein bisschen Überwindung. Man müsste noch eine Hemmschwelle überwinden. Aber ich weiß irgendwie, dass ich ohne weiteres zurückgehen könnte. Und ich weiß, dass es bei jedem Christen so ist. Also die Hemmschwelle wird da sein, aber irgendwie in jedem von uns steckt ein Schwein. Jeder von uns kann ungefähr alles machen, was man sich an Schandtaten vorstellen kann. Und es ist die Gnade Gottes, dass wir ein anderes Leben haben und dass wir in dieser Neuheit des Lebens, wie die Bibel das sagt, leben können. Aber ich merke auch, ich brauche Kraft dafür. Und je mehr ich den Kontakt mit Gott verliere, umso mehr tendiere ich wieder zu Sachen, die mir vielleicht früher Freude gemacht haben, die mich aber jetzt kaputt machen würden. Und ich kann nur in einem leben. Ich kann entweder in diesem neuen Leben mit Jesus leben oder ich kann in dem alten Leben leben. Für viele ist das vielleicht so ein ziemliches Problem, dass sie in dem einen Leben leben, aber das andere zieht sie immer noch total an und man hat sich vielleicht, oder es fehlt vielleicht an dieser Entschiedenheit, in dem Neuen drin zu bleiben, und dann kann das sein, dass man sich hin und her gerissen fühlt. Aber ich weiß, dass jeder von uns diese Möglichkeit hat, dieses Jesus-Leben zu leben. Aber es ist abhängig davon, ob wir im Kontakt mit Jesus stehen oder ob wir nicht da drin stehen. Glaube ist mehr als eine Kultur. Das ist mehr als jetzt anfangen, bunte Klamotten zu tragen und keinen Alkohol mehr zu trinken und was weiß ich was irgendwie alles nicht zu machen. Glaube ist immer eine Beziehung. Und in dem Moment, wo wir aus der Beziehung raustreten, wird das andere automatisch stärker. Und meine Theorie ist, wenn ich darüber nachdenke, warum Gebet und geistliches Leben für viele Christen irgendwie so schwierig ist, ist, dass etwas in der Beziehung zu Gott nicht stimmt und dass sie eine stärkere Beziehung haben zu den Umständen, in denen sie drinstecken und den Problemen, die gerade noch sie umgeben, als sie zu Gott haben, der sie aus diesen ganzen Sachen rausholen möchte. Man kann ja so die meisten Psalmen ganz grob in zwei Phasen aufteilen. Also es gibt 150 Psalmen, da gibt es dann ganz bestimmt auch noch so ein paar Ausnahmen. Aber die allermeisten Psalmen, die haben zwei Phasen. Und dann ist so die erste Phase die menschliche Phase und dann kommt irgendwann die göttliche Phase im Psalm. Die erste Phase, die menschliche Phase, ist fast in allen Psalmen, an die ich mich gerade erinnern kann, total traurig. David kommt zu Gott und sagt, Mann, ich hatte einen schlechten Tag. Ich bin in Krieg gezogen und bin verwundet worden. Meine Stadt brennt, meine Leute haben mich verraten, meine Schätze sind weg und es war wirklich ein richtig mieser Tag. Und dann kommt irgendwann diese zweite Phase, wo er anfängt, sich auf Gott zu konzentrieren, und dann ist auf einmal alles anders. Dann heißt es dann wieder, ja, aber du bist gut, mein Gott, und du bist meine Stärke, und du bist mein Schild, und du gibst mir eine Zukunft. Oder Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Stärke, und du gibst Frieden, und du bist mein Anteil im Land der Lebenden, und du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, und du bist mein guter Hirte, und egal, auch wenn ich im dunklen Tal bin, du führst mich wieder raus und dann gibt es wieder irgendwie die frische grüne Wiese und alles wird wieder richtig toll sein. Und man kann das in manchen Psalmen echt merken, wie das Licht angeht. Wie er irgendwie aus dieser Düsternis raustritt und in Gottes Licht reintritt und auf einmal ist alles irgendwie total anders und es ist wieder Hoffnung da und es ist Glauben da, in dem Moment, wo er wieder beginnt, sich auf Gott zu konzentrieren. Und meine Theorie, die ich auch mittlerweile doch, glaube ich, hinreichend bestätigt finde, ist, dass super viele Christen, wenn Gebet sie abfuckt, nicht diesen zweiten Schritt schaffen, sondern das Gebet ist immer nur ist, in dieser menschlichen Perspektive zu bleiben und in dem drin zu bleiben, wo sie sowieso die ganze Zeit schon drin sind, aber es nicht zu schaffen, den Blick auf Gott zu richten, und dann ist es eigentlich klar, dass ein depressives Gebet vorgeprägt ist. Wenn Gebet nur ist, Gott, mir geht es gerade richtig dreckig, und ich habe den schlechtesten Tag meines Lebens gehabt. Und mein Auto ist kaputt gegangen und meine Frau ist böse. Und beten hat sowieso irgendwie noch nie geklappt. Und ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt einen Gott? Und dann noch ein bisschen darüber nachdenken. Hey, dann ist klar, wie dass du vielleicht eine halbe Stunde irgendwie Gebet gemacht hast, aber dass du es nie aufgebaut hast. Und ich kenne das ja auch, ne? Es ist ja nicht, dass irgendwie mein Gebetsleben immer richtig gut gewesen ist, sondern da waren natürlich auch mir so ein paar Durststrecken dazwischen. Und ich hatte so eine Phase, da dachte ich, Mensch, ich möchte gerne Fürbitter werden. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie, dass je mehr Fürbitte du machst, irgendwie, umso depressiver kannst du werden. Nämlich, wenn du dich nur irgendwie mit dem Problem anderer Leute beschäftigst und du eine ganze Stunde, die meiste Zeit meines Lebens habe ich eine Stunde irgendwie am Tag gebetet, also meines geistlichen Lebens, und wenn du eine Stunde lang dich nur um die Probleme anderer Leute drehst und nichts anderes tust, als Gott irgendwie das sagen, was er sowieso schon weiß, nämlich was im Leben dieser Menschen alles schlecht läuft, dann kann es einem nicht gut gehen nachher. Ich meine, es ist doch total klar, wenn du die ganze Zeit nur an etwas Schlechtes denkst und Gott nur über schlechte Dinge informierst und ihm sagst, was in seinem Reich alles gerade nicht gut läuft, hey, dann ist es doch klar, dass es ein Mensch nicht aufbauen kann. Und so kann ich mich auch daran erinnern, dass ich Gebetszeiten gehabt habe, irgendwie, wo ich nachher wirklich heilfroh war, wenn der Wecker geklingelt hat und ich Amen sagen konnte, damit ich endlich irgendwie aus dieser depressiven Gedankenmühle wieder rauskomme. Und ganz ehrlich, ich glaube irgendwie, dass Gott da nicht selten irgendwie im Himmel gesessen hat und sich gefragt hat, wann klingelt endlich der Wecker und er hört auf. Und Gebet sollte nicht so sein, echt nicht. Ich habe dann irgendwann mal, das ist auch schon eine ganze Weile her, da habe ich wieder auf diese typische Weise gebetet und mir ging es gerade schlecht. Ich war gerade total abgebaut und ich habe dann in meinem Arbeitszimmer gesessen und gesagt, ach Gott, bitte gib mir doch deinen Geist und bitte erfülle mich doch und zeig mir doch deine Liebe und bitte richte mich doch wieder auf und gib mir doch wieder neue Kraft und ja, komm doch mit deinem Heiligen Geist. Und irgendwann war Stimme Gottes da, total klar, nicht gerade akustisch hörbar, aber total deutlich in meinem Kopf. Und Gott sagte mir, Storch, du wirst niemals mehr Heiligen Geist haben, als du jetzt im Moment hast. Und ich dachte, upsa. Und dann scannte ich aber im Kopf so ein paar Bibelstellen durch und wusste, yes, Sir, das stimmt. In mir ist die ganze Fülle des Christus. Ne? Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Der in mir ist, so stärker ist, als der in der Welt ist. Also fallen ja 1000 Bibelstellen ein, ne? Die Kraft, wie die Christus aus den Toten auferweckt hat, die lebt in meinem Leben. Also da gibt's ganz viele. Und ich wusste, ja, das stimmt. Ganz egal, wie ich mich jetzt fühle, ich weiß, Gottes Kraft ist da. Und es hat etwas verändert in meinem Gebetsleben oder generell hat's in meinem geistlichen Leben oder in der Art, wie ich mit Jesus lebe, hat es etwas verändert. Ich war früher immer so ein Typ, gerade vor meiner Bekehrung, also ich glaube, du würdest mich nicht wiedererkennen, wenn du mich vor meiner Bekehrung gekannt hättest, also war ich immer so jemand, der sich nichts zugetraut hat. Und immer, wenn irgendwas Schweres gekommen ist, dann kam gleichzeitig mir auch der Gedanke, ach, das schaffe ich nicht, das kriege ich auf keinen Fall hin. Und auch als ich Christ geworden bin, war das dann immer noch manchmal, ne, gerade schwierige Situationen, vielleicht sind mir gerade eh nicht gut gegangen und dann ruft noch einer an und sagt, können wir uns mal zum Beten treffen oder lass uns mal reden und sofort so diese innere Stimme, ne, ich kann nicht, packe ich nicht. Und seit dieser einen Begegnung mit Gott sage ich jedes Mal, wenn diese innere Stimme kommt, nö, das stimmt nicht, ich schaffe das. Und wenn ich es nicht schaffe, dann schafft der Gott, der mit mir ist, das. Bei Gott ist kein Ding unmöglich und ich kriege das hin, Feind. Ich kriege das hin. Und so mache ich es seitdem mit dem Beten immer anders. Nämlich, wenn ich merke, ich komme in so einen komischen Gedankentrott rein, irgendwie, dass das Schlechte immer größer wird und die Anfechtungen auch immer mehr steigen und ich denke, ach, ich will lieber ganz offen mit beten und bete erstmal die nächsten 2 Monate gar nicht mehr oder diese ganzen seltsamen Gedanken kommen, dann sage ich immer, okay, Schicht jetzt, ich mache hier einen Cut und ich werde jetzt Gott anbeten. Und dann gehe ich irgendwie durch meine Wohnung. Am Anfang ist das dann oft noch so ein bisschen verkrampft und starksig und ich fange an, einfach Gott zu loben und ich sage ihm, danke, dass du mein guter Gott bist. Und danke, dass du größer bist als jedes Problem, in dem ich drinstecke. Danke, dass du die Lösung für alle meine Probleme hast. Danke, dass es nichts gibt, irgendwie was größer ist als du. Danke, dass es nichts gibt, was mich so runterbringen kann, dass du mich nicht wieder raufbringen kannst. Und ich merke so, wenn ich das eine Weile gemacht habe, geht das Licht wieder an. Dann kommt Hoffnung wieder, dann ist auf einmal wieder der Heilige Geist spürbar auch da. Also er ist ja immer da, aber dann fange ich auch wieder an, ihn zu merken. Oft bete ich dann noch ein paar Minuten in Sprachen und dann merke ich, wie die Freude Gottes wiederkommt. Und ich kann mich an so viele Gebetszeiten erinnern in den letzten vielen Jahren, die eigentlich traurig angefangen haben. Und nachher bin ich dann doch wieder durch die Wohnung getanzt und habe so laut in Sprachen gebetet, dass ich Angst gehabt habe, dass die Nachbarn irgendwie die Polizei holen. Und dann doch noch irgendwie die Gitarre genommen und meine ganzen 3 Akkorde gespielt und ein bisschen Gott angebetet. Hey, und es macht echt einen Unterschied. Und der ganze Punkt an der Sache ist eigentlich, du kannst dich immer nur mit einem beschäftigen. Und entweder du drehst dich um das Problem oder du drehst dich um die Lösung. Und eigentlich ist das schon rein menschlich ganz logisch. Also du musst doch nicht mal Christ sein, um mit dieser Predigt irgendetwas anfangen zu können. Wieder so ein Prinzipien, die kann man auch so umsetzen. Nämlich ist es ganz logisch, wenn ich mich die ganze Zeit um trauriges Zeug drehe, dann werde ich traurig werden. Irgendwann im letzten Jahrhundert, und wieder kam dann, also klingt so lange her, so in 60ern oder 70ern, Da kam dann aus Amerika so eine große Bewegung von Leuten, die sich mit positivem Denken auseinandergesetzt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, das Zeug. Als ich noch kein Christ war, noch im Fleisch wandelte, da habe ich immer viel Thorvald Detlefsen gelesen und wie die alle geheißen haben. Ich noch irgendwie ganz interessiert an solchen Dingen. Und die haben im Grunde genommen ein altes Prinzip wiederentdeckt. Und haben gesagt, es besteht ein Zusammenhang zwischen der Art, wie wir denken und wie wir leben. Eigentlich total klar. Und sie haben gesagt, du kannst nicht fröhlich leben und die ganze Zeit traurig denken. Oder du kannst nicht Erfolg haben und die ganze Zeit wie denken, dass du ein Verlierer bist. Das geht vielleicht eine Weile gut, aber irgendwann zerreißt es dich und du wirst den Weg gehen, wie du denkst. Und so haben sie dann große Konzepte daraus entwickelt und haben gesagt, es ist wichtig, dass man positiv denkt. Und die ganze Presse und alle Leute haben Beifall geklatscht und haben gesagt, boah, super, tolle Idee. Und die Theologen haben hoffentlich alle gesagt, ja, meine Güte, steht doch schon in der Bibel, ist doch schon in den Psalmen so. Kann nicht gut gehen, wenn wir uns die ganze Zeit um das Schlechte drehen. Wir müssen uns auch wieder um Gott drehen. Und der enorme Vorteil, den wir haben, ist, während so New Age-Leute sich krampfhaft etwas einreden müssen und Zweifel beiseitigen müssen, um dieses positive Denken aufrechtzuerhalten, und das ist gar nicht so richtig leicht, wenn man sich die Welt anguckt, oder dann schwer positiv zu denken. Aber im Gegensatz dazu haben wir einen Grund, positiv zu denken. Denn wir haben jemanden in unserem Leben, der ist nur gut. Der ist allmächtig, der ist vollkommen, der hat noch nie was Böses gemacht, der wird nie was Böses machen, der denkt absolut gut von uns, der findet uns super, der hat dafür gesorgt, dass wir ein Leben nach dem Tod haben, der ist mit seiner Kraft bei uns. Also wir haben da etwas, wie so ein Anker im Unsichtbaren, das so positiv ist, dass die Beschäftigung damit eigentlich alles Negative in unserem Leben klein werden lassen muss. Und der Typ ist Jesus. Und wenn du den nicht kennst, also unbedingt kennenlernen, das lohnt sich wirklich. Und je mehr du dich um Jesus drehst, umso mehr wirst du eigentlich merken, wie das diese ganzen anderen Dinge klein werden. Und dass es auf einmal gar nicht mehr so wichtig ist, wie die Umstände aussehen, in denen du bist, weil Gott immer größer ist als die Umstände. Nur es muss irgendwie dieser Schritt kommen, es muss der Schritt rauskommen aus diesem ganzen Depro-Zeug und hinein in Gottes Realität. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir unser Leben von Gott her betrachten und nicht auf Gott zu. Wir leben vielfach so, dass wir sagen, hier sind die ganzen Probleme und Gott, komm doch mal runter und mach etwas, statt dass wir es biblisch angehen und sagen, ich gucke mir das aus Gottes Perspektive an und ach ja, da ist ein Problem, was kann man dagegen machen? Es gibt Engel, es gibt einen Heiligen Geist, es gibt verschiedene Verheißungen in der Bibel, es ist irgendwie so vieles gutes Zeug da und da ist auf jeden Fall Hoffnung, um da drüber zu kommen. Und es kann den völligen Unterschied machen, oder es kann alles verändern, das Leben nicht mehr aus unserer Perspektive, sondern aus Gottes Perspektive zu betrachten. Ich komme gerade auf die Zielgerade, also macht euch keine Sorgen, ich werde nicht fürchterlich überziehen, nur so ein bisschen. Es gibt eine schöne Geschichte in der Apostelgeschichte darüber. Habe ich schon sehr oft drüber gepredigt, ist auch nach wie vor eine der imposantesten Geschichten überhaupt für mich in der Apostelgeschichte. Nämlich das ist, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind. Die haben gepredigt, sind verhaftet worden und sitzen jetzt mit ungewisser Zukunft im Gefängnis, im tiefsten Gefängnis, ganz unten, wo keiner hin will. Und dann kommt irgendwann das Erdbeben und die Ketten fallen ab. Der Gefängniswärter bekehrt sich und sie kommen raus. Und jetzt die große Preisfrage, wann kam das Erdbeben, wann sind die Ketten abgefallen und wann hat der Gefängniswärter sich bekehrt? Genau, nach ihrer Anbetung. Sie haben im Gefängnis gesessen und haben dann Kumbaya, my Lord gesungen und irgendwie die ganzen alten Wiedennest-Lieder und das sogar ohne Gitarre, nur mit ein bisschen rhythmischem Kettengeklapper. Und es war so ein guter Lobpreis, dass Gott irgendwann ganz laut Amen gesagt hat. Und wenn Gott ganz laut Amen sagt, dann fängt die Erde an zu beben und dann gehen übernatürlich die Ketten ab und Gefängniswärter bekehren sich. Und sie sind rausgekommen aus der Nummer. Und das ist für mich nicht nur eine geschichtliche Tatsache, also passiert ist es auf jeden Fall so, sondern es ist auch so eine gewisse geistliche Symbolik, nämlich du kommst raus aus dem Gefängnis, nicht wenn du dich um das Gefängnis drehst und wenn du dann irgendwie zu deinem Nachbarn sagst, Mensch, guck mal, wie feucht das ist, und der sagt, ja, du hast recht, ist auch irgendwie ganz schön kalt, und du sagst dann wieder, aber wir sind hier, weil wir gepredigt haben, und der andere sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie was da passiert ist, was ist denn nur mit dem Gott los, und es wird irgendwie immer trauriger, hey, dann kommst du da nicht raus. Aber so in dem Moment, wo wir dann sagen, hey, ich gehe in Anbetung dagegen vor und ich lasse mich nicht davon runterziehen, ich weiß, dass Gott immer noch größer ist, da passiert etwas und es kommt etwas in diesen Kerker rein und wir kommen raus. Wenn wir dereinst, der schöne Tag kommt, wo wir diesen Körper verlassen, um Gott dann auf Ewigkeit in der Herrlichkeit anzubeten, dann werden wir einen kitschigen Himmel betreten. Und wir werden ihn betreten durch ein Perlentor. Offenbarung 21, Vers 21 sagt, dass die Tore zum Himmel aus einer einzigen riesengroßen Perle geschnitzt sind. Und Perlen entstehen in ganz negativen Phasen im Muschelleben. Da kommt irgendein Dreck, Sandkorn in die Muschel rein, die Muschel stört es und sie sondert Gott weiß was ab, um das einzupacken und diese Spitzigkeit daraus zu nehmen. Ja, ich hätte das vielleicht vorher mal im Internet nachlesen sollen, wie das genau funktioniert. Aber ich hoffe, sind Biologen heute hier, dann kannst du das gleich richtig stellen. Und die Perle packt dieses Ding immer, die Muschel packt das, diesen Sandkorn immer mehr ein und mit der Zeit entsteht eine Perle daraus. Und ich glaube, dass das eine sehr tiefe Lehre eigentlich über Anbetung ist. Nämlich, dass Anbetung in schwierigen Situationen, gerade in Situationen, wo es richtig rund geht und nicht einfach ist, etwas wie eine Perle schafft und dass eine Perle ein Tor ist und wir zu Gottes Dimension und dass Gottes Herrlichkeit wieder reinkommt. Und das ist meine Erfahrung und das ist die Erfahrung vieler anderer auch, und wie das die Herrlichkeit Gottes nicht kommt, irgendwie solange wir uns um uns selber drehen und um unsere Begrenzungen und um unsere Schwierigkeiten, sondern dass diese Herrlichkeit kommt, wenn wir anfangen, uns um Gott zu drehen. Und das ist kein Selbstbeschiss. Das heißt nicht, irgendwie, dass wir dann nicht mehr sehen, irgendwie, wie schlimm die Welt ist oder wie es uns gerade geht, sondern das heißt, egal wie schlimm es mir geht und egal wie fies die Welt ist, ich kenne etwas Größeres. Ich muss mir nicht irgendetwas einsuggerieren, sondern ich kenne etwas Größeres. Und das ist stabiler und tragfähiger als alles, was in dieser Welt existiert. Ich möchte gerne aufhören mit einem kleinen Gebet, das ich bei Martin Bühlmann mal gehört habe. Und das ist jetzt auch das letzte, aber es hat mich so tief bewegt, dass ich dachte, ich lese es mal vor. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert von dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Amen. Halleluja. Ich würde gerne noch für Leute beten. Also Gottesdienst kann auch gerne offiziell enden, irgendwie, falls ihr jetzt raus wollt oder nach euren Kindern sehen wollt oder so, ist das irgendwie völlig in Ordnung. Aber ich würde gerne für Leute beten, die sagen, mir fällt das total schwer, den Blick auf Gott zu richten. Und so die Stimme meiner Umstände ist so laut, mir dass die Stimme Gottes mir ganz, ganz schwer höre. Aber die sagen, ich will mich an dem Punkt auch ändern. Also es geht nicht einfach darum zu beten, sondern irgendwie, ich möchte gerne für Leute beten, die den Willen haben, zu sagen, das nächstes Mal, wenn sie sich wieder in irgendwas reinschrauben, gedankenmäßig dann zu sagen, hey, ich gehe da jetzt raus und ich werde auf Gott gucken. Und falls ihr das anspricht, dann kommen doch einfach so in den nächsten Minuten hier zur Bühne. Ich werde noch ein bisschen hier rumhängen. Und Bärbel, kannst du auch kommen dann zum Beten? Bärbel wird auch hier sein und dann werden wir gerne für dich beten, Hände auflegen und ja dafür beten, dass der Heilige Geist dann kommt und dich erfüllt und dich bei der nächsten Situation auch daran erinnert, dass du dir das vorgenommen hast und dass du dann in einen gewissen Sieg reinkommst. Ja, ansonsten schönen Dank, dass ihr gekommen seid und ich wünsche euch noch einen richtig guten Sonntag und eine tolle Woche und wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder hier.